Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, den dritten Vers. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Zuletzt haben wir uns einleitend zu dem heutigen Predigttext mit der grundsätzlichen Bedeutung der Bergpredigt befasst. Unser Herr Jesus Christus hat das Gesetz Gottes, das Gesetz des Alten Testamentes, vollkommen erfüllt an unserer Stelle, an unserer Stadt, zu unserem Gunsten, zur Verherrlichung Gottes. Und er hat es auch im rechten Sinne, im rechten Verständnis seinen Jüngern und all seinen Zuhörern nahegebracht. Das Gesetz ist für uns kein Heilsweg. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber es hat seine Bedeutung für die Nachfolge Jesu als Wegweisung zum rechten Verhalten im neuen Leben in Christus. Und zwar betrifft das den sogenannten ethischen Aspekt des Gesetzes im Alten Testament. Also es betrifft nicht die sogenannten Ritualgebote. Es ist klar, dass wir uns nicht halten müssen an irgendwelche gottesdienstlichen Vorschriften, die dem Volk Israel damals gegeben worden sind, oder dass wir Opfer zu bringen haben, Tieropfer oder dergleichen. Wohl können wir lernen daraus, wenn wir all diese Vorschriften geistlich deuten, und wir haben vorhin in dem Lied »Die güldende Sonne voll Freud und Wonne« in der dritten Strophe gesungen, »Die besten Güter sind unsere Gemüter, dankbare Lieder und Weihrauch sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt.« Also wir haben nichts mit Weihrauch zu tun, wir haben auch nichts mit Widdern zu tun. Was ist denn unser Weihrauch? Was sind unsere Widder? Das sind die Loblieder, die wir Gott darbringen in Christus Jesus. Wir sehen also, es hat wohl auch seine geistliche Bedeutung. Ansonsten, wenn wir alttestamentliche Vorschriften nicht mehr wiederfinden im Neuen Testament, in Sonderheit in den sogenannten Lehrbriefen, dann sind sie zwar immer noch Gottes Wort, aber sie haben keine Verbindlichkeit mehr für unser Leben in der Nachfolge Jesu. Also das muss man schön auseinanderhalten. Ansonsten denken wir an die vielen Ermahnungen, die wir haben im Neuen Testament auf der Grundlage der Erlösung, die alle im Grunde genommen im tiefsten Sinne eine Auslegung und eine Darlegung des alttestamentlichen Gebotes der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten sind. In der ersten Seligpreisung haben wir es nun mit dem Eingang ins Himmelreich zu tun. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir haben bereits dazu gesagt, dass niemand Teil hat am Himmelreich, ohne zuvor geistlich arm geworden zu sein. Das ist ganz wichtig. Und ich habe euch vor Wochen darum gebeten, doch einmal über den Begriff geistliche Armut nachzudenken, das zu verinnerlichen, was das eigentlich bedeuten könnte. Und wir wollen eben heute ganz besonders darauf zu sprechen kommen. Also wer nicht in seinem Leben einmal geistlich arm geworden ist, hat keinen Anteil, kein Teil am Reich Gottes, am Himmelreich. Deshalb ist das so wichtig, steht ja am Anfang der Bergpredigt. Hier geht es um den Eingang ins Himmelreich. Und dann geht es weiterhin detailliert, ausgeführt vom Herrn Jesus, der Auslegung des Gesetzes um das Wesen, um die Charakterzüge des Himmelreiches. Glückselig, so heißt es hier, nannte man damals die Insel Zypern. wegen der außerordentlichen Fruchtbarkeit dieses Landes. Und es ist klar, dass man das dann auch auf die Bewohner bezog, dass man davon ausging, also diese Leute fühlen sich in ihrem Lande pudelwohl, sie sind absolut zufrieden mit den äußeren Umständen, mit denen sie es zu tun haben und hatten. Und genau das ist das Wort, das der Herr Jesus Christus hier gebraucht, um deutlich zu machen, dass diejenigen, die in den Bahnen laufen, die er hier aufgezeigt hat in seiner Predigt, dass sie eben absolut zufrieden sein können in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, denn nichts anderes bedeutet Himmelreich zunächst einmal. Da geht es nicht in erster Linie um das Zukünftige, hier zumindest hier in diesem Abschnitt, sondern es geht um die Gegenwart, um die glückselige Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir haben Anteil an den wunderbaren Segnungen Gottes. Diese Eigenschaften, von denen Jesus hier in den Seligpreisungen spricht, an sich sind sie schon Segnungen Gottes. Ja? Die geistlich arm sind, die da Leid tragen, nämlich um ihrer Sünde willen. Die Sanftmütigen, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, nämlich nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und so weiter. Das sind an sich schon wunderbare Segnungen des Himmelreiches. Wenn es heißt, glückselig, dann ist ja nicht die Rede von einem Gefühl, das der Mensch hat. Natürlich, man kann auch ein schönes Gefühl haben und ich denke, dass Menschen, die in der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus leben, wirklich glückliche Menschen sind. Aber das ist zunächst einmal nicht gemeint, sondern sie sind glücklich zu schätzen. Das ist eine objektive Tatsache, die hier berichtet wird. Das sind Menschen, die wirklich glücklich zu schätzen sind. Im Alten Testament heißt es, und das entspricht dem, was Jesus hier sagt, immer wieder wohl dem Menschen, dem die Übertretungen vergeben sind, wohl dem Menschen, der immer wieder nachsinnt über das Wort Gottes, darin zu Hause ist, darin lebt, sich von daher nährt und sich von daher immer wieder auch selbst versteht. Und wir fragen uns jetzt, was ist nun damit gemeint, wenn Jesus von der geistlichen Armut spricht? Was ist denn eigentlich damit gemeint? Zunächst einmal, was ist damit nicht gemeint? Es gibt ja auch immer wieder Missverständnisse. Wir haben darüber gesprochen im Blick auf die Auslegung der Bergpredigt überhaupt. Es gibt Missverständnisse, falsche Verständnisse im Blick auf die Auslegung der Bergpredigt. Und so gibt es auch Missverständnisse und auch falsche Verständnisse hinsichtlich der Auslegung dieses dritten Verses, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was ist also damit nicht gemeint? Fälschlicherweise ist der Ausdruck geistlich arm immer wieder auf die sozial Schwachen angewandt worden. Materielle Armut hat es ja in Israel immer wieder gegeben. Obwohl das nicht Gottes ursprünglicher Wille gewesen ist für sein Volk. Ich lese uns da einmal ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, wo das ausdrücklich erwähnt wird, dass es nicht der Wille Gottes gewesen ist, dass es Arme gäbe in Israel. 5. Mose, Kapitel 15, Vers 4. Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Es sollte also keinen Armen geben in Israel. Es war die Fülle da. Gott hatte dieses Land und hat dieses Land reich gesegnet. In jeder Hinsicht. Es war nicht nötig, dass irgendjemand in Armut lebte. Und doch gab es sie, auch und besonders zur Zeit Jesu, unter dem Joch der Römer. Es gab sie die ganzen Jahrhunderte davor, entweder aufgrund von eigenem Verschulden oder aber aufgrund der Unterdrückung durch andere, durch das Verschulden anderer, durch ihre Habgier und dergleichen und Machtstreben. Und das war auch immer wieder ein großes Thema der Propheten, nämlich die soziale Ungerechtigkeit, die Unterdrückung der Armen. Und wir denken daran, dass die erste Gemeinde ja speziell auch für die Armen, für die sozial Schwachen innerhalb der Gemeinde zunächst und sicherlich auch darüber hinaus sorgte. Paulus hatte sich verpflichtet, für die Geschwister in Judäa zu sorgen. Das ist also für die Gemeinde Jesu auch ein Thema gewesen. Und es ist klar, bis in unsere Zeit hinein, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch in der Welt ganz besonders. Heute in unserem Lande auch ein Wahlkampfthema, soziale Nöte, Probleme, Ungerechtigkeit, Altersarmut, Kinderarmut und dergleichen. Doch diese Art von Armut hat der Herr Jesus Christus mit Sicherheit hier nicht gemeint. Da können wir ganz sicher sein. Es gibt Menschen, die arm sind, materiell arm sind und trotzdem ein gottloses Leben führen. Sie haben keinen Anteil am Himmelreich aufgrund ihrer sozialen Schwachheit, aufgrund ihrer materiellen Armut. Das ist uns allen ganz klar. Genauso wie es umgekehrt reiche Menschen gibt, die in Christus Jesus ein Gott wohlgefälliges Leben führen und sie haben Anteil am Reich Gottes. Also das Kriterium ist nicht materielle Armut. Das kann also der Herr Jesus Christus hier nicht gemeint haben. Und etwas anderes kann er auch ganz bestimmt nicht gemeint haben, das ist uns allen klar. Und da verwechselt man bestimmte Begriffe. Der Herr Jesus sagt nicht, selig sind, die da geistig arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Es geht nicht um geistig behinderte Menschen. Dass Gott diese Menschen besonders liebt, davon gehen wir aus. Gott liebt überhaupt das Schwache in dieser Welt, nimmt sich immer wieder der Elenden an. Aber darum geht es hier nicht. Sondern hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, dass der Mensch in seiner Beziehung zu Gott arm wird und arm ist und dass ihm das auch bewusst wird. Das ist also gemeint mit den Worten, selig sind, die geistlich arm sind. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Glücklich sind also solche Menschen zu schätzen, die nicht dazu in der Lage sind, Gott in irgendeiner Weise etwas zu bieten, was sie vor Gott annehmbar machen könnte. Das sind geistlich arme Menschen. Selig sind also diejenigen, die bettelarm sind in ihrer Beziehung zu Gott. In der griechischen Sprache gibt es zwei Wörter für Armut. Das eine Wort bedeutet, dass man noch etwas hat, um überleben zu können. Etwas hat, was man braucht, um existenziell überhaupt sein Leben führen zu können. Und dann gibt es ein Wort, das bedeutet, dass man gar nichts mehr hat. Überhaupt nichts mehr. Und genau dieses Wort gebraucht der Herr Jesus Christus hier, wenn er sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Das sind Menschen, die nichts haben, aber auch gar nichts, was vor Gott in irgendeiner Weise gelten könnte. Die Grundlage unserer Beziehung zu Gott besteht also nicht aufgrund irgendeiner Eigenschaft oder eines Tuns unsererseits. Wir sind darin total ohnmächtig, total kraftlos, total unfähig. Sie wissen sich von Gott geliebt, solche Menschen, die geistlich arm sind, ohne irgendein Verdienst, das sie vorweisen können. Sie leben einzig und allein aus der Fülle der Liebe und der Gnade Gottes. Um einmal das Volk Israel als Beispiel zu nehmen, das Volk Israel während der Wüstenwanderung, Da haben wir ein wichtiges Wort in 5. Mose Kapitel 8, das uns deutlich machen kann, was gemeint ist. Da heißt es in den Versen 2 und 3, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte. Das ist ein wichtiges Wort hier. Kommen wir gleich drauf. Und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte. Und jetzt kommt ein Wort, das kennen wir aus der Versuchungsgeschichte. Auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Das heißt, der Mensch lebt von den Verheißungen Gottes. Und das sollte Israel lernen während der Wüstenwanderung. Es gab keine Hilfsmittel, um leiblich durchzukommen in der Wüste. Sie hatten solche Hilfsmittel nicht. Das Einzige, was sie hatten, war das Wort Gottes, waren die Verheißungen Gottes. Gott wollte sie durchbringen, Gott wollte sie ernähren, Gott wollte für sie sorgen. Der Mensch lebt also nicht allein vom Brot, das er zu sich nimmt, sondern in erster Linie vom Wort Gottes. Das ist das, was der Herr Jesus auch dem Satan während der Versuchung vorhielt. Von den Verheißungen Gottes. Das heißt, ihnen war jegliche existenzielle Grundlage entzogen während der Wüstenwanderung. So dass sie sich einzig und allein ausschließlich auf Gottes Fürsorge verlassen konnten. Und Gott ließ sie nicht im Stich. Sie mussten das lernen und wir wissen, dass sie während dieser Zeit immer wieder versagten. Sobald sie was vor Augen hatten, sobald sie was sehen konnten, fühlen konnten, schmecken konnten, da glaubten sie. Aber wenn es um das Vertrauen auf Gottes Wort ging, dann versagten sie jämmerlich. Fingen sie an zu murren, fingen sie an zu rebellieren und unzufrieden zu sein. Und das, was sich hier zunächst mal auf ihre leibliche Versorgung bezieht, sollte für sie auch ein Bild sein für ihre geistliche Beziehung, die sie unterhielten zu Gott oder unterhalten sollten zu Gott. Gott wollte ihnen an diesem Beispiel deutlich machen, dass sie sich in ihrem Verhältnis zu Gott einzig und allein auf seine Gnade verlassen können und nicht auf irgendetwas, was sie aus sich selbst heraus an Charaktereigenschaften oder dergleichen produzieren konnten. Gott hat sie die ganzen Jahrhunderte das lehren wollen, aber sie haben es nie begriffen. Wir denken nur daran, wie Josua dann später nach dem Tod des Mose das Volk vor die Wahl stellte. Also wem wollt ihr dienen? Wollt ihr den Göttern dieses Landes dienen oder dem lebendigen Gott dienen? Wem wollt ihr dienen? Da kam es im Brustton der Überzeugung, wir wollen dem Herrn dienen. Und Josua sagt zu ihnen, ihr könnt dem Herrn gar nicht dienen. Josua hatte das begriffen. Wir sind gar nicht in der Lage dazu. Aber das Volk Israel sträubte sich hartnäckig dagegen, geistlich arm zu werden. Und genau das ist es, was hier mit dem Wort demütigen gemeint ist, in Kapitel 8, 5. Mose Kapitel 8. Da steht nämlich ein Wort, das dem entspricht, was der Herr Jesus gebraucht, arm machen, bettelarm machen. Jegliche Grundlage im Blick auf ihre leibliche Versorgung, aber auch im Blick auf ihre geistliche Versorgung zu entziehen. Völlig arm machen. Und das ließ sich das Volk Israel nicht gefallen und deshalb haben sie den Messias abgelehnt. Sie wollten nicht geistlich arm werden. Sie wollten immer noch etwas aus sich selbst heraus haben. Und das ist der natürliche Mensch. Er möchte immer noch was leisten, was er Gott vorhalten kann und sagen kann, Herr, so bin ich. Und aufgrund dieser Tatsache musst du mich doch jetzt segnen. Ich habe doch heute Morgen gebetet. Ich habe doch meine stille Zeit gemacht. Ich habe doch Zeugnis gegeben. Und aufgrund dieser Tatsache musst du mich doch jetzt auch segnen an diesem Tag. Das ist typisches gesetzliches Denken in feiner Form, auch unter denen, die ansonsten ganz sicher sagen können, wir werden nicht durch Werke gerecht vor Gott, sondern allein aus Gnade. Aber sie gehen immer wieder diese feinen gesetzlichen Wege. Verlassen sich auf das, was sie tun und was sie haben und nicht auf das, was Gott allein in Christus Jesus geschenkt hat und allein auch der Heilige Geist wirken kann. Das ist eine große Not. Wir sehen das im Leben des Apostels Paulus, wie ihm die geistliche Existenzgrundlage unter den Füßen weggezogen wurde, auf der Straße nach Damaskus. Er war ein Mann, der vieles vorzuweisen hatte als Pharisäer. Ein wunderbares Leben führte in den Geboten Gottes. Er schildert das im Philipperbrief. Und als er dann zum Glauben kam an den Herrn Jesus Christus, war das alles für ihn nichts mehr, gar nichts mehr. Denn er hatte sein Vertrauen darauf gesetzt. Er war nicht geistlich arm. Geistlich arm wurde Paulus durch die Gnade Gottes bei seiner Bekehrung. Da wurde ihm deutlich, ich habe nichts, aber auch gar nichts zu bringen. Alles, was ich Gott bringen kann, das habe ich in Christus Jesus von ihm empfangen. Und diese Demütigung von Seiten Gottes, also dass Gott den Menschen arm machen will in sich selbst, ja, geistlich, in der Beziehung zu Gott. Es geht hier nicht um eine rein psychologische Armut. Man sagt, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, ne? Da wird man krank. Klar, hier geht es um etwas, was Gott wirkt durch den Heiligen Geist in hinsichtlich der Beziehung des Menschen zu Gott. Das ist wichtig, ja. Es geht um diese Beziehung, um nichts anderes. Das ist allerdings dann immer ein Tor zur Freude, zur Kraft, zur Liebe und zu all dem, was Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat. Da werden wir nicht krank, da werden wir wirklich gesund. Deshalb spricht die Bibel von der heilsamen, von der gesunden Lehre. Und das hat etwas zu tun mit dieser geistlichen Armut. Das muss ein Mensch mindestens einmal grundsätzlich in seinem Leben erfahren. Wir haben es schon mal gesagt, wer das nicht erfahren hat, grundsätzlich, diese geistliche Armut, dass Gott ihm den Boden der Selbstgerechtigkeit unter den Füßen weggezogen hat, der ist kein Gotteskind, der hat nicht Teil am Reich Gottes. Hier geht es also um Dinge, die ewige Bedeutung haben, um den Eingang ins Himmelreich. Wer noch meint, er habe irgendetwas aufzuweisen, was ihn dazu berechtigen könnte, Eingang in das Himmelreich zu bekommen, der ist niemals geistlich arm geworden. Und damit hat er keinen Teil am Himmelreich. Glückselig sind die, da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ihrer, nur ihrer ist das Himmelreich. Diese Bettelarmut im Geist hinsichtlich unserer Beziehung zu Gott ist etwas, was nur Gott selbst im Herzen eines Menschen wirken kann. Das wäre das Nächste jetzt dazu, zu diesem Thema. Also grundsätzlich ist diese geistliche Armut ewigkeitswichtig, um überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Anders geht es gar nicht. Gott will uns bettelarm machen in uns selbst, damit wir reich sind in Christus Jesus. Und das ist etwas, was nur Gott wirken kann. Das muss von oben kommen, kann kein Mensch machen. Du kannst dich selbst nicht geistlich arm machen. Du kannst dich materiell arm machen, indem du alles, was du hast und besitzt, abgibst. Manche haben das getan, besonders im Mönchswesen finden wir das. Freiwillige Armut, materielle Armut, das kannst du machen. Aber was du nicht machen kannst, ist diese geistliche Armut. Das ist ausschließlich ein Werk Gottes am Herzen des Menschen. Von Natur aus geht jeder Mensch davon aus, dass er aufgrund irgendeines Vorzuges, den er auch anderen gegenüber hat, ein Kandidat für den Himmel ist. Jeder denkt so von Natur aus. Wir sind alle so geprägt. So dachte Israel, sie verachteten die Heidenvölker. Warum? Weil sie vor den Nationen bestimmte Vorzüge hatten. Gott hatte ihnen das selbst geschenkt. Und nun verließen sie sich auf ihre Vorzüge, machten daraus eine fromme Leistung, waren stolz darauf und verachteten diejenigen, die das nicht hatten. Paulus spricht darüber in Römer Kapitel 3. Er stellt zunächst einmal die Frage, hat Israel einen Vorzug? Ja, natürlich. Es war das auserwählte Volk Gottes. Im Unterschied zu den Heidenvölkern. Gott hat die Heidenvölker, die Nationen, ihre eigenen Wege gehen lassen, die ganzen Jahrhunderte hindurch. Und hatte gewirkt und gearbeitet in und an seinem Volk Israel. Sie hatten das Gesetz, nicht die Heiden. Das geschriebene Gesetz Gottes. Sie hatten die Offenbarungen Gottes, sie hatten die Propheten, die in erster Linie dazu da waren, um den Willen Gottes in Israel zu offenbaren, dass darüber hinaus auch immer schon ein Blick geworfen wurde auf die Nationen, zu denen wir ja auch gehören. Und wir sind Gott unendlich dankbar, dass Gott uns nicht vergessen hat. Das ist etwas anderes. Aber zunächst einmal hatte Israel einen großen Vorzug. Viel, sagt der Apostel Paulus, auf die Frage, was hat Israel für einen Vorzug? Und dann stellt er dieselbe Frage noch einmal. Was hat Israel für einen Vorzug? Keinen. Wie passt das zusammen? Nun, keinen im Blick auf ihre Gerechtigkeit vor Gott. Sie waren genauso große Sünder wie alle anderen. Und das zeigt sich bei ihnen manchmal noch krasser als in der Völkerwelt. Ein halsstarriges Volk. Immer geneigt zum Götzendienst. Und deshalb sagt Paulus im selben Kapitel im Römerbrief, denn es ist kein Unterschied. Kein Unterschied zwischen Israel und den Nationen im Blick auf ihre Stellung zu Gott. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist der einzige Weg, nicht nur für die Heiden, sondern auch für Israel. Das macht Paulus ja immer wieder deutlich. Und dagegen haben sie sich gesträubt, mit Händen und Füßen haben sie sich dagegen gewehrt. Wir wollen aus eigener Kraft vor Gott gerecht werden. Aus eigener Gerechtigkeit. Wir haben doch was zu bringen. Wir haben doch Vorzüge, wir sind doch besser als die Heiden. Nein, sagt Paulus, ihr seid nicht besser, ihr seid genauso schlecht. Und wir, die wir hier zusammen sind, sind nicht besser als die, die draußen sind. Wenn wir gleich aus dem Gottesdienst rausgehen und treffen irgendeinen Menschen, den man äußerlich schon ansieht, dass er ein Sünder ist, äußerlich, dem wir den Eindruck haben, ist ein Alkoholiker oder dergleichen, dann sollen wir nicht meinen, wir seien besser. Der einzige Unterschied zwischen dir und einem solchen Menschen ist die Gnade. Ist nichts, was du in dir selbst hättest, aber auch gar nichts, überhaupt nichts. Also von Natur aus denken wir aber so, wir seien besser als die anderen. Das ist die große Tragik in Israel gewesen, ist auch unsere persönliche Tragik, ist unser natürliches Herz, das so denkt. Deshalb auch die vielen Probleme. Auch im Miteinander, weil wir alle davon ausgehen, wir sind doch ein bisschen besser als der andere. Das heißt nicht, dass wir keinen Unterschied machen zwischen dem, was richtig ist und was verkehrt ist. David macht diesen Unterschied immer wieder. Er macht deutlich, das, was diese Leute getan haben, war nicht in Ordnung. Und gleichzeitig wusste er, dass er nur eine Gerechtigkeit hatte vor Gott, auch im rechten Handeln, nur eine Gerechtigkeit. Und das war in der Vorschattung Christus. Es ist also immer ein Wunder der Gnade Gottes, wenn ein Mensch erkennt, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und deshalb liebe ich die Übersetzung, die hier möglich ist, statt die da geistlich arm sind, kann man übersetzen mit die durch den Geist, nämlich durch den Geist Gottes, arm gemacht worden sind. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Bevor der Heilige Geist uns nach Golgatha führen kann, um uns die Herrlichkeit Gottes in Christus, in seinem wunderbaren Erlösungswerk zu zeigen, muss er uns geistlich arm machen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und im Alten Testament haben wir dafür ein sehr, sehr eindrückliches Bild im Propheten Jesaja, Kapitel 40. Ich lese uns die Verse 6 bis 8. Da stellt Jesaja zunächst einmal eine Frage, die jeder, der das Wort Gottes verkündigt, sich hin und wieder stellt. Wenn er nicht gerade einen Text hat, über den er fortlaufend spricht, dann fragt er sich, worüber soll ich denn predigen? Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Und jetzt kommt es. Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem, des Herrn Geist, bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns alle erfreuen an schönen Blumen. Ja? So was Herrliches. Aber wwenn sie dann anfangen zu welken, verlieren sie ihre Schönheit. Und nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihre Lebenskraft. Und genau das ist das Bild, das hier der Prophet Jesaja durch den Geist Gottes gebraucht, um deutlich zu machen, all das, was der Mensch so meint, Gott bringen zu können an Wertvollem, das muss zunichte werden. Da muss der Geist Gottes hineinwehen und hineinblasen, damit das zunichte wird, damit das seine Schönheit verliert, damit das seine Kraft verliert, damit der Mensch dahin kommt, dass er sagen kann, ich bin von Natur aus ein hässlicher Mensch. Das bezieht sich nicht in erster Linie auf das Äußere, klar, sondern auf das Innere, um unsere Beziehung zu Gott zu charakterisieren. Ich bin ein hässlicher Mensch, ich bin ein schlechter Mensch. Wann hast du das zuletzt von dir gedacht? Wann hast du zuletzt in der Stille vor Gott gedacht, Herr, was bin ich doch für ein schlechter Mensch? Was habe ich doch für einen schlechten Charakter von Natur? Wann hast du das zuletzt gedacht? Das ist Werk des Heiligen Geistes. Das kann der Mensch nicht von sich tun, von sich aus tun, sondern das ist das Werk von oben. Deshalb beten wir darum, Herr, schenk Licht von oben. Gib Gnade, dass wir vor dein Angesicht gestellt werden. Da stellt uns der Heilige Geist nicht vor unsere eigenen moralischen Ansprüche, auch nicht vor die Ansprüche anderer Menschen, auch nicht vor den Anspruch des Predigers, sondern er stellt uns vor das Angesicht Gottes und macht deutlich, so wie Gott dich haben will, so bist du von Natur aus nicht. Petrus sagt, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich tauge nichts. Wann hast du zum letzten Mal so gedacht? Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wenn unsere Schönheit vergeht, unsere Kraft vergeht und wir sagen, wir sind ganz unfähig für das Reich Gottes. Und Petrus knüpft hier an, indem er sagt, dieses Wort, von dem Jesaja spricht, nämlich das Wort Gottes bleibt ewiglich, das Wort unseres Gottes, das ist das Wort, das wir unter euch verkündigt haben, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, das ist das Wort, das bleibt. Sieh mal, wenn du zu Schanden wirst mit dir selbst, wenn dir alle Kraft im Blick auf Gott genommen ist, wenn du sagen kannst, ich habe nichts, was ich dir bringen kann, dann öffnet Gott dir die Augen für das, was bleibt vor Gott und was recht ist vor Gott, nämlich er öffnet dir die Augen für seinen Sohn. Und in ihm hast du das, was Gott wohlgefällig ist. Nur in ihm. In ihm darfst du reich sein. in dir selbst arm und elend. Dieses Werk des Heiligen Geistes, wie ich habe schon angedeutet, geschieht dadurch, dass Gott uns vor sein Angesicht stellt. Der Heilige Geist tut das. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist läuft da gar nichts. Ich sage es noch einmal. Und der Heilige Geist gebraucht das Wort Gottes, das Gesetz Gottes, den Willen Gottes geoffenbart in seinem Wort, im geschriebenen Wort Gottes, um uns in diese geistliche Armut hineinzuführen, dass wir bankrott erklären. Leute, die bankrott erklärt haben, lasst mich das mal so in Klammern einfügen, die bankrott erklärt haben, hüten sich auch viel mehr davon, über andere schlecht zu reden in ihrer Abwesenheit. Warum? Weil sie selbst so schlecht geworden sind in ihren eigenen Augen vor Gott. Ja? Da wird man dann still. Da redet man nicht so viel Schlechtes über andere und verleumdet sie. Und macht sich zum Richter über sie. Also wir sehen, auch in den mitmenschlichen Bezügen hat das seine unwahrscheinliche Bedeutung, diese geistliche Armut. Wenn das geschieht, dass der Geist Gottes das Wort Gottes gebraucht und anwendet auf unsere Herzen, dann kommen wir dahin, ich erinnere noch einmal an die einheimischen Mitarbeiter auf einer Missionsstation, die dann sagten, der Weg Gottes ist mir zu schwer. Kapitulation. Oh, ihr Lieben, bis Gott uns dahin hat, einmal muss es geschehen sein. Einmal bei der Bekehrung muss es geschehen sein, dass wir sagen, das kann ich ja gar nicht, was Gott will. Heute verkündigt man, ja, Gott bietet dir das an, was du schon immer gewollt hast, was du schon immer gewünscht hast, das bietet Gott dir an. Das ist ein großer Irrtum. Gott bietet dir etwas an, was du niemals gewollt hast, wogegen du dich von Natur aus zur Wehr setzt, was du gar nicht haben willst von Natur aus. Der Weg Gottes ist uns zu schwer. Wir können ihn nicht gehen. Wollen wir mal kurz so ein Schlaglicht werfen auf unser Inneres? Was erwartet Gott denn von dir? Vollkommene Liebe zu Gott und vollkommene Liebe zum Nächsten. Was bedeutet das? Was bedeutet, dass du nicht glücklich sein willst, sondern dass du glücklich machen willst? Gott erwartet von dir, dass du rund um die Uhr, ob du irgendwelche Pflichten erfüllst oder ob es angenehme Dinge sind, denen du dich im Augenblick widmest, dass du alles ausschließlich für ihn und zu seiner Verherrlichung suchst und tust und auch denkst. Das heißt also, wie Abraham es gesagt hat zu dem König von Sodom, nichts für mich. Das erwartet Gott von dir, dass du ganz und völlig und total in allen Bezügen deines Lebens einzig und allein auf Gott ausgerichtet bist und alles nur suchst um seinetwillen und nicht um deinetwillen. Das erwartet Gott von dir. Ich denke mal, auch wir Gläubigen sind uns dessen gar nicht bewusst, was Gott eigentlich von uns erwartet. Das ist das, was Gottes Gesetz lehrt. Und jetzt können wir vielleicht, hoffentlich, verstehen, warum die Leute am Ende der Bergpredigt so entsetzt waren. Sie sahen sich verurteilt, sie sahen sich verdammt. Das kann doch niemand leisten, so etwas. Selbst der Frömmste nicht, selbst der Beste nicht. Und doch ist es das, was Gott erwartet von dem Sünder, von dem Sünder. Merken wir, dass der Weg Gottes uns zu schwer ist, dass wir es nicht vermögen. Je eher wir kapituliert haben, umso besser. Einen Ertrinkenden kann man nur retten, wenn er völlig aufgegeben hat, sich selbst zu retten. Dann springt der Rettungsschwimmer hinein ins Wasser und holt ihn heraus. Wenn der total am Ende ist. Wenn du meinst, du könntest noch, dann versuch es doch bitte. Ein Rat, ein guter Rat, den ein Prediger einmal einem lieben Bruder, den ich kannte, im Oberbergischen gegeben hat. Ja, dann mach es doch mal. Dann versuch es doch mal. Versuch doch mal in allen Dingen, das, was du wünschst, was du begehrst, nur für Gott zu wünschen, nur für ihn zu begehren und nur für ihn zu tun. Versuch es doch mal. Dann wirst du bald sehen, dass der Weg Gottes dir zu schwer ist. Du kannst es nicht. Du schaffst es nicht. Und diese Erkenntnis nennt die Bibel geistliche Armut. Das ist es. Und das muss mindestens einmal in deinem Leben geschehen sein, dass du an diesem Punkt gekommen bist, dass du sagst, ich kann es nicht und ich schaffe es nicht, was du willst, Herr. Und dann soll ich das noch mit Freuden tun, den ganzen Tag nur für dich und für andere da zu sein. Niemals mehr für mich, das soll ich noch mit Freuden tun. Schaffe ich nicht, kann ich nicht, will ich auch gar nicht, ihr Lieben. Will ich auch gar nicht. Das ist nämlich der Punkt. Nicht nur, dass wir es nicht vermögen, dass wir die Kraft nicht dazu haben von Hause aus, sondern wir wollen es auch gar nicht. Wir wehren uns dagegen. Wenn es nun einmal geschehen ist, dass wir an dieser Stelle kapituliert haben, hoffentlich, 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 dann vollzieht sich ein Prozess in unserem Leben der geistlichen Armut. Zunächst einmal, lass mich das betonen, und jetzt langsam zum Schluss, lass mich das betonen, haben wir diese geistliche Armut auch in vollkommener Weise grundsätzlich wo? In Christus. Wir haben nicht nur den Reichtum der Gnade Gottes und seiner Liebe in Christus, wir haben auch diese geistliche Armut zunächst völlig und ganz und hundertprozentig in Christus. Denn er hat sich an unserer Stelle, an unserer Stadt, als unser Stellvertreter, seiner Kraft und seinem Vermögen entäußert. Der Unterschied zwischen ihm und uns ist der, dass seine Kraft und sein Vermögen göttlicher Natur war. Unseres ist von der Sünde geprägt, unser Vermögen. Und doch, obwohl der Herr Jesus wahrer Gott war, entäußerte er sich selbst. Das heißt, was heißt das jetzt eigentlich? Im Blick auf dieses Thema, im Blick auf die geistliche Armut. Er machte sich völlig abhängig vom Wirken des Vaters und vom Wirken des Heiligen Geistes. Er hätte ständig aus sich selbst heraus göttlich handeln können. Kein Problem für unseren Herrn Jesus. Aber er verleugnete seine eigene göttliche Kraft, um abhängig zu sein von der Kraft des Heiligen Geistes, von der Kraft seines himmlischen Vaters. Was er den Vater tun sah, das tat er auch. Und das wirkte der Heilige Geist. Und deshalb ist er auch darin unser Stellvertreter. Aber auf dieser Grundlage vollzieht sich dann dieser Prozess, von dem ich sprach. Das heißt, wir erleben das und erfahren das, wenn es recht zugeht in unserem Glaubensleben, dass wir geistlich immer ärmer werden. Es geht also mit uns nicht bergauf, sondern bergab. Und indem es bergab geht, geht es bergauf. So rum geht's. Wie mal jemand so schön gesagt hat, ihr kennt das Wort, wir wachsen in die Tiefe wie ein Kuhschwanz. Ja? Es geht in die tiefere Erkenntnis unserer Kraftlosigkeit, unseres Unvermögens. Und dann öffnet uns der Herr immer wieder und immer wieder, und das macht uns so froh und so dankbar, die Augen für den Einzigen, der das Wohlgefallen Gottes gehabt hat und wir in ihm und durch ihn. Das war das Problem, lass mich das noch kurz hinzufügen, das war das Problem der Gemeinde zu Laodicea. Der erhöhte Herr sagt, ihr seid reich, ihr habt alles. Materiell waren sie übrigens auch reich. Laodicea war eine reiche Gegend. Das geht oft Hand in Hand auch. Unser enormer Wohlstand und das stolze, hochmütige, selbstsichere Wesen gehen oft Hand in Hand miteinander. Ihr seid reich, ihr wisst alles schon und euch braucht man nichts mehr beizubringen. Ich denke an eine bestimmte geistliche Bewegung in den letzten 100 bis 200 Jahren, wo Menschen tatsächlich gesagt haben, was kann man uns noch beibringen? Wir brauchen nicht das Zeugnis der Glaubensväter, das brauchen wir nicht. Was Sie gedacht haben über bestimmte Schriftstellen in der Heiligen Schrift, das interessiert uns nicht. Wir haben die volle Erkenntnis. Wir brauchen die anderen gar nicht. Wer kann uns noch etwas sagen? Wer kann uns noch etwas sagen, was wir nicht längst wissen? Diese Bewegung gibt es. Das ist schrecklicher Hochmut. Geistlicher Dünkel und geistlicher Hochmut ist das Schlimmste, was es gibt. Der schlimmste Hochmut, den es gibt. Und der Herr sagt zu dieser Gemeinde in Laodicea: Hör mal, du meinst, du weißt alles, du hast alles, du bist reich in dir selbst. Ich will dir sagen, was los ist mit dir. Du bist blind. Du weißt nur nicht, dass du blind bist. Und das ist das Schlimmste, wenn man das gar nicht mehr weiß, wenn man das gar nicht mehr merkt, wenn man sich selbst betrübt und denkt, alles sei in Ordnung und es ist nicht in Ordnung. Das ist das Problem. Wir werden also mit der Zeit geistlich immer ärmer. Nicht wahr? Ich spreche hier übrigens nicht von natürlichen Veranlagungen. Es gibt Menschen, die von Natur aus sehr sanftmütig sind, sehr freigebig sind, sehr freundlich sind, ein freundliches Wesen haben von Natur. Aber Fleisch und Blut, das gilt nicht nur für den Leib, sondern auch für diese natürlichen Charakteranlagen, können das Reich Gottes nicht ererben. Auch ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, kann sehr, sehr sanftmütig und großzügig und freundlich und dergleichen mehr sein. Aber das hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Das kann man auch lernen. Denken wir nur an jemanden im Geschäft, an einen Verkäufer. Weil der kann es sich gar nicht leisten, unfreundlich zu sein. Dann wird er seine Kundschaft verlieren mit der Zeit. Die würden sich beschweren beim Chef. Er muss sich also schon, rein natürlich, selbst verleugnen und ständig ein freundliches Gesicht machen und den Eindruck erwecken, dass er uns lieb hat. Er liebt uns natürlich, besonders unser Portemonnaie. Ja, ihr Lieben, das ist Natur. Und das wird heute noch gefördert durch die sogenannte Psychologie. Da lernt man das, wie man sich zu verhalten hat in bestimmten Situationen. Das ist reine Natur. Hat mit dem Reich Gottes gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Muss in den Tod hinein, hier muss man auch arm werden. Ohnmächtig und hilflos. Ich sprach vom Prozess und jetzt setze ich einen Schlusspunkt. Luther am Ende seines Lebens, wohl das letzte Wort, das von ihm überliefert worden ist, bevor er heimging, lautete: Wir sind Bettler. Das ist wahr. Luther, dieser hochgelehrte Mann, dieser Mensch, der sich in der Schrift tausendmal besser auskannte als wir, den Gott in so wunderbarer Weise gebraucht hat, bei allen Fehlern und Schwächen, das wissen wir auch. Dieser Mann sagt am Ende seines Lebens: Wir sind Bettler, das ist wahr. Und so wird uns der Herr Jesus immer unentbehrlicher im Blick auf unser Verhältnis zu Gott. Er wird uns gleichzeitig immer kostbarer in dem, was er ist und was er für uns am Kreuz getan hat. Dort überschüttet er uns mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Gnade, mit seinen Segnungen. Herr, mache uns ärmer in uns selbst und umso reicher in dir allein. Große Heilige, so hat Spurgeon gesagt, sind nichts anderes als große Empfänger. Amen.